Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 55 unseres Podcasts. Was war das nur für eine Woche? Die Börsen weltweit stürzten in ein totales Chaos. US-Präsident Donald Trump ließ mit seinen Zöllen die internationalen Finanzmärkte regelrecht einbrechen. Kein Wunder. Auf Importe aus China soll künftig ein Zoll von insgesamt 104% berechnet werden. Auf Importe aus der EU Zusatzaufschläge von 20%. Verständlich also, dass die massiven Kursverluste Anlegerinnen und Anleger in Panik versetzten. Aber auch viele Unternehmen, vor allem jene, die mit den USA Geschäfte machen, sind verunsichert. Was also kommt da auf uns zu? Darüber habe ich mit Christian Pfeiffer gesprochen. Der Chefredakteur der Südtiroler Wirtschaftszeitung liefert uns hier nicht nur eine umfassende Analyse zu den Zöllen, sondern auch zum Gesundheitszustand der heimischen Wirtschaft. Lieber Christian, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bei uns im Studio bist. Wir duzen uns, wir kennen uns schon eine ganze Weile und schließlich sind wir auch Kollegen, Journalistenkollegen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist.
Ja, danke Verena für die Einladung.
Christian, am vergangenen Freitag fand ja die 20. Ausgabe des Südtiroler Wirtschaftsforums statt. Ihr als Südtiroler Wirtschaftszeitung, als SWZ, richtet das Südtiroler Wirtschaftsforum mit aus. Zum wievielten Mal hast du denn diese Veranstaltung moderiert mittlerweile?
Oh, jetzt erwischst du mich gleich auf dem falschen Fuß, aber ich denke, es wird jetzt so die 10. Auflage gewesen sein, vermute ich mal. Vielleicht sind es 9, vielleicht sind es 11, das weiß ich nicht so genau.
Das könnte auf jeden Fall hinkommen. Ich war ja die vergangenen Jahre auch immer mit dabei. Ich habe dich immer sehr entspannt auf der Bühne gesehen. Also bist du nicht nervös oder täuscht dieses Bild ganz einfach?
Doch, ich habe gerade heuer gesagt, eigenartigerweise bin ich überhaupt nicht nervös. Das war das erste Mal, wobei das nie ein gutes Zeichen ist, wenn man nicht nervös ist, wenn man auf die Bühne muss. Alles in allem geht es beim Moderieren einfach so, Vorbereitung ist die halbe Miete. Wenn man gut vorbereitet ist, dann kann man auch ruhig in die Veranstaltung gehen. Und das andere ist, mir macht das einfach Spaß. Ich schreibe gerne als Journalist, aber genauso gerne moderiere ich. Und vielleicht ist es auch das, warum es hoffentlich einfach ausschaut.
Du meintest, du warst dieses Jahr nicht so nervös, aber es ist trotzdem gut gelaufen.
Es ist sehr gut gelaufen. Ich denke, vom Programm her waren wir heuer sicher eines der besten Wirtschaftsforen der vergangenen Jahre. Wir haben zwar nie die absoluten Top-Namen, die man so kennt, keine Ahnung, wie wir früher mal einen Niki Lauda hatten, aber inhaltlich gibt es einfach viele Menschen, die wirklich was zu erzählen haben. Und das ist ja das Ziel des Wirtschaftsforums, Impulse von außen nach Südtirol zu holen.
Nun habe ich schon eine Frage. Es gibt ja in Südtirol eine Reihe von solchen Formaten. Es gibt das Global Forum Südtirol, es gibt das Südtiroler Führungsforum und mittlerweile reihen sich all diese Foren bei Eintrittspreisen zwischen 260 und 320 Euro. Sind Südtirols Führungskräfte nach wie vor bereit, so viel Geld für einen Nachmittag auszugeben?
Es ist so, es hängt viel vom Programm ab und auch ein bisschen vom Standing, die so eine Veranstaltung hat. Denn es geht ja nie nur um Inhalte bei diesen Veranstaltungen, sondern auch um das Netzwerken. Menschen möchten sich treffen. Das war vor Corona so und das ist nach Corona aus meiner Sicht noch ein bisschen stärker geworden. Denn im Austausch entstehen neue Ideen. Und auch deswegen sind diese Foren, die alle für sich ihre Berechtigung haben und alle ihre eigenen Merkmale haben, so wichtig. Und deswegen kommen nach wie vor Leute hin.
Das Motto in diesem Jahr lautete ja beim Südtiroler Wirtschaftsforum, wir bleiben dort, Energie und Technologie für eine bessere Welt. Welcher Gast hat denn bei dir einen bleibenden Eindruck hinterlassen?
Es fällt mir schwer, mich da auf einen Gast zu beschränken, aber wenn ich jetzt wählen muss, dann würde ich bei Bob Kunze-Konzewitz bleiben. Der war bis im vergangenen Jahr CEO der Campari-Gruppe, eine international tätige, große Unternehmensgruppe. Und dann ist er freiwillig zurückgetreten. Er sagt jetzt, er ist jetzt ein einfacher Pensionist, hat er mir gesagt, der das Leben genießt. Der war noch nicht mal so alt, aber ich glaube, der hat in seinem Leben genügend Geld verdient und hat sich gedacht, so, und jetzt setze ich mich zur Ruhe. Nach 17 Jahren als CEO von Campari, also das ist ja nicht ein Job, wo man um 5 Uhr abends nach Hause geht, sondern das sind sehr aufwendige Jobs. Und der hat wirklich bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil seine Führungskonzepte einfach und einleuchtend gleichzeitig sind und mich auch irgendwo bestätigen, wie Führung ausschauen sollte, wie ich auch ich Führung sehe.
Ja, und genau darüber möchte ich kurz sprechen, über dein Fazit von diesem Gespräch. Übrigens, habt ihr Campari getrunken?
Ja, wir haben Campari getrunken. Das war so ein Gag, der mir eingefallen ist. Habe ich gesagt, es wäre doch schön, wenn wir da so auf einen Campari mit Bob Kunze-Konzewitz anstoßen können auf der Bühne. Übrigens, er hat mehr getrunken als ich, denn ich hatte ein bisschen Angst, dass ich vielleicht sonst den Faden verliere. Er hat ihm geschmeckt.
Gut. Auf jeden Fall noch einmal zurück zu deinem Fazit. Führen Südtirols Führungskräfte empathisch genug?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass immer mehr Führungskräfte merken und entdecken, wie wichtig das ist. Nicht alle. Es gibt nach wie vor Führungskräfte vom alten Stil, die glauben, es geht von oben herab, die glauben, mit Befehlen kann man führen. Aber wer wirklich erreichen will, dass die Fluktuation im Unternehmen gering ist, und das, denke ich, muss doch ein Ziel sein, denn mit jedem Mensch, der weggeht, geht auch Kompetenz verloren. Natürlich kommt neue Kompetenz nach, wenn jemand Neues kommt, aber ich bin schon der Meinung, dass eine gewisse Verweildauer im Unternehmen wertvoll ist. Unterm Strich habe ich das Gefühl, dass immer mehr Führungskräfte merken, dass sie empathisch sein müssen, es aber nicht alle können. Denn Empathie ist etwas, was man, glaube ich zumindest, irgendwo in sich tragen muss. Man kann das nicht, wenn man überhaupt keine Empathie hat, kein Einfühlungsvermögen für die Mitarbeitenden, auch für die Kunden und für die Geschäftspartner und Partnerinnen, das kann man dann nicht lernen, wenn man es nicht irgendwo schon eine Basis hat.
Sprechen wir über ein anderes Thema. Zu Gast war ja auch die gebürtige Sterzingerin Larissa Leitner. Wir hatten sie ja im Herbst als eine unserer Top Under 40, also eine der Köpfe der Zukunft im Wochenmagazin FF porträtiert. Sie sprach beim Südtiroler Wirtschaftsforum über das Thema Personalvermittlung und zwar mit Hilfe von KI. Genau das macht ja ihr Startup-Unternehmen in Berlin. Aus deiner Sicht stecken Südtirols Unternehmen in puncto Employer Branding noch in den Kinderschuhen?
Ja, das denke ich schon. Auch hier gilt, immer mehr Unternehmen merken, dass sie an ihrer Marke arbeiten müssen, an ihren Werten arbeiten müssen und sich auch mal bewusst werden, was ihre Werte sind, um junge Talente zu gewinnen. Das war früher einfach nicht so. Das hat auch der Campari-Chef gesagt, als er ins Arbeitsleben gegangen ist. Da hat er sich nicht Gedanken gemacht, was sind die Werte des Unternehmens, zu dem ich gehe und will ich dort überhaupt hingehen. Aber er sagt auch, die jungen Leute von heute, die schauen das sehr genau hin. Auch weil wir mittlerweile in einem Arbeitnehmermarkt leben und arbeiten, wo einfach die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen am längeren Hebel sitzen. Die können sich's aussuchen, vor allem die Guten.
Christian, du hast es vorhin angesprochen, das Südtiroler Wirtschaftsforum ist ja auch die ideale Gelegenheit zum Netzwerken. Deshalb sind ja auch Führungskräfte bereit, so viel Geld zu bezahlen für diesen Nachmittag. Waren denn bei diesen Netzwerkgelegenheiten, das heißt beim Aperitivo, beim Abendessen, waren dort die Zollpläne, Trams, am Freitag waren es ja noch Pläne, ein Thema für die Südtiroler Führungskräfte?
Unweigerlich. Das Thema beschäftigt uns seit Tagen. Und so war es auch beim Südtiroler Wirtschaftsforum ein Thema, wobei ich interessant gefunden habe, dass unterm Strich doch die Zuversicht überwog. Es ist zwar eine Entscheidung, die dieser Donald Trump gefällt hat, die niemand gut findet, die auch niemand verständlich findet, die irgendwo verrückt für verrückt gehalten wird, aber insgesamt war die Stimmung so, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, entweder wir klagen darüber oder wir backen an und machen das Beste draus. Und dieses Zweite überwog einfach. Es bringt nichts, wenn wir über Herausforderungen klagen. Besser als über die Schwierigkeiten der Herausforderungen nachzudenken, ist es, die Chancen dieser Herausforderungen am Schopf zu packen und anzupacken und etwas draus zu machen.
Dafür sind ja Südtirols Unternehmen auch immer wieder bekannt und das haben sie ja immer wieder in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass sie anpacken können und dass sie nicht nur jammern. Trotzdem am gestrigen Mittwoch wurden genau diese Zölle Wirklichkeit. Auf Importe aus der EU müssen etwa Zusatzaufschläge in Höhe von 20% gezahlt werden. Hat Trump damit, also am gestrigen Mittwoch, der Weltwirtschaft den Krieg erklärt?
Ich würde es jetzt so martialisch nicht ausdrücken, aber jedenfalls ist es nichts Gutes, wenn diese Zölle beschlossen wurden und eingehoben werden. Wobei ich glaube, in erster Linie schadet der US-Präsident damit den eigenen Leuten, denen er ja eigentlich nützen möchte. Denn wenn Zölle erhoben werden auf Importe, dann steigen unweigerlich die Preise. Das geht gar nicht anders. Wenn die Preise steigen, dann bedeutet das eine hohe Inflation. Wenn die Inflation hoch ist, dann kann die Zentralbank die Zinsen nicht senken. Das ist dann die nächste Folge. Und wenn die Zinsen nicht sinken können, dann bleiben Kredite teuer.
Und das dann, heißt, die USA schadet mit diesem Protektionismus vor allem sich selbst.
Genau, aus meiner Sicht ja. Erstmals sich selbst, den eigenen Leuten und dann natürlich der gesamten Weltwirtschaft. Es wird ja auch befürchtet, dass es bis zu einer Rezession kommen könnte, wobei wir nicht einen Schlag befürchten müssen wie damals bei Corona, wo plötzlich ein Einbruch von 10% stattgefunden hat. Das, denke ich, kommt hier nicht.
Wir wissen, die Börsen sind extrem eingestürzt die vergangenen Tage und da stellt sich schon die Frage, warum macht er das? Donald Trump, der US-Präsident, warum rudert er nicht zurück?
Ja, also die Börsen sind abgestürzt, dann sind sie wieder raufgegangen. Sie sind sehr, sehr volatil. Das ist diese Unsicherheit. Ich weiß nicht, was diesen Menschen bei manchen Entscheidungen reitet. Ich weiß auch nicht, wer ihn berät. Das müssen aus meiner Sicht schlechte Berater sein, denn die Vergangenheit lehrt, dass Zölle im Grunde mehr Schlechtes als Gutes bringen und auch diese Rechnung, wie er diese Zölle berechnet hat mit einer Milchmädchenrechnung, die man sich mit der Größenfantasie nicht ausdenken kann. Also da kann ich genauso gut würfeln, wie viel Zoll, okay, wenn die 6 kommt, dann mache ich 60%, wenn die 4 kommt, mache ich 40%. Trump hat eine ähnliche Rechnung gemacht im Grunde.
Das sieht man jetzt gerade bei den Zöllen auf chinesische Importe. China hat ja dann zurückgeschlagen bzw. hat dann auch nochmal selbst Zölle erhoben und Trump hat dann als Konsequenz noch einmal 50% an Zöllen draufgesetzt.
Genau, und auch hier sieht man auch bei den Börsen, wenn die Börsen runtergerauscht sind, dann hat Trump in erster Linie wieder seinen Leuten geschadet. Denn wir wissen, die Amis haben einen Großteil ihrer Ersparnisse, auch ihrer Pensionsvorsorge, in Aktien. Die leihen am meisten. Und deswegen weiß ich echt nicht, was ihn da geritten hat und ob er sich da mittelfristig einen Nutzen daraus erwartet. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu einer Revanche-Spirale kommt, dass man gegenseitig eben die Zölle rauftut, denn dann verteuern sich die Waren auch für Europa und dann schadet das allen. Man muss mit Bedacht vorgehen, denke ich mir.
Genau, Christian, das ist die entscheidende Frage im Moment. Wie sollte jetzt Europa reagieren? Mit welchen Mitteln könnte und sollte vor allem Europa zurückschlagen?
Europa sollte aus meiner Sicht, und dann müssen Politiker und Politikerinnen entscheiden, reagieren, aber nicht überreagieren. Das ist ganz wichtig. Ja, man muss jetzt schon irgendwo Stärke zeigen. Vielleicht ist es jetzt auch richtig, dass man auf manche Produkte mal Importzölle einhebt. Aber ich würde das jetzt nicht pauschal machen, denn wie gesagt, dann befeuern wir die Inflation. Jene Inflation, die wir gerade geglaubt haben, einigermaßen besiegt zu haben. Und eine hohe Inflation, das wissen wir, das bringt nichts Gutes. Auch nicht für die Löhne, auch nicht für die Kreditkosten, für Investitionen und so weiter und so fort.
Es gibt einen Ökonom, Adam Posen, er sagt, dass Trumps Zollpolitik die US-Wirtschaft um Jahrzehnte zurückwerfen wird. Wie siehst du das?
Es kommt ja nicht von ungefähr, dass es früher, also bis vor 100 Jahren, würde ich mal sagen, Zölle gab, die immer wieder als Kampfmittel, fast schon als als Kriegsmittel eingesetzt wurden und dann im 20. Jahrhundert diese Entwicklung eingesetzt hat, dass Zölle weltweit immer mehr abgebaut wurden, weil ein Abbau der Zölle eben der gesamten Wirtschaft und nicht nur einem gewissen Land nützt. Denn es bringt nichts, wenn wir künstlich die Produkte verteuern, wenn wir künstlich die Arbeitsteilung, die nachweislich ein billigeres Herstellen von Produkten ermöglicht hat, wenn wir das wieder verteuern. Das bringt ja alles nichts. Und jetzt gibt es eine Gegenbewegung durch Donald Trump, die aus meiner Sicht nicht gut ist. Und da muss man auch sagen, ich finde es bedenklich, wenn eine einzige Person, und sei es der US-Präsident, so eine Macht hat, dass eine einzige Person die Börsen auf Talfahrt schicken kann, dass eine einzige Person einfach mal so schlecht beraten solche Zölle entscheiden kann. Ich finde das höchst, höchst bedenklich.
Tesla-Chef Elon Musk, der hat sich ja dagegen gewehrt. Heißt das, dass Trump auf Musk nicht mehr hört?
Ich habe schon vor anderthalb Monaten mal gesagt und auch geschrieben, mal sehen, wie lange diese Freundschaft zwischen Alpha-Tieren aufrecht bleibt, denn das kann nicht gut gehen. Und Musk hat sich wirklich ganz klar distanziert von diesen Zöllen. Und jetzt werden wir sehen, hört der gute Trump doch auf Musk oder hört er nicht auf ihn? Will er jetzt stur bleiben, um zu zeigen, er ist der Starke? Es war ja auch eigenartig, wie er diese Zollentscheidung trifft und dann fährt er nach Florida zum Golfspielen, während die ganze Welt im Durcheinander ist. Also das sind schon ganz eigenartige Bilder, die wir da aus den USA bekommen.
Wir haben es jetzt bereits einige Male angesprochen, dass die Aktienmärkte die vergangenen Tage zum Teil erhebliche Einbrüche erlitten haben. Aus deiner Sicht, wie lange wird denn die Talfahrt der Börse noch anhalten? Und ich möchte hier vielleicht Larry Fink, also er ist der Chef der US-amerikanischen Investmentgesellschaft BlackRock, zitieren, der meinte vor 2 Tagen, es könnte sogar noch schlimmer kommen und er rechnet sogar noch mit einem Einbruch von bis zu 20%. Also hältst du das für plausibel?
Also ich lasse da die anderen philosophieren und fantasieren, wenn ich diese Glaskugel hätte, dann wäre ich längst ein reicher Mann und würde nicht mehr arbeiten. Doch, ich würde vielleicht arbeiten, aber nur zum Spaß. Das kann man nicht sagen. Wir wissen, wie volatil derzeit die Börsen sind. Und ich denke auch, dass man sich jetzt als kleiner Sparer oder kleine Sparer nicht unmittelbar nervös machen lassen sollte. Mittel- und langfristig haben die Börsen immer gezeigt, dass es sich lohnt, in Aktien zu gehen. Vorausgesetzt, man schaut nicht hin und man hat einen langen Atem und man wird nicht nervös, wenn es mal runtergeht. Denn das kurzfristige Traden, das führt immer ins Verderben. Da gibt es auch Studien dazu, dass wer kauft und verkauft ständig, in der Regel drauf zahlt.
Das ist natürlich leichter gesagt als getan.
Das stimmt, das ist nicht so einfach, aber im Leben ist mehr nicht einfach, was am Ende zum guten Ergebnis führt.
Kommen wir zu den Südtiroler Unternehmen. Was bedeuten denn nun konkret diese neu eingeführten Zölle für die heimischen Unternehmen?
Es gibt Unternehmen, die natürlich stärker getroffen werden. Und es gibt andere Unternehmen, die möglicherweise gar nichts spüren. Denken wir auch mal an kleine Restaurantbetreiber oder kleine Handwerker, die lokal arbeiten. Die werden jetzt kurzfristig mal nicht so sehr was spüren. Schlimmer wird es, wenn wirklich Revanche-Zölle dann die Preise treiben, dann wird das Arbeiten für sie auch teurer. Also das ist dann wieder eine andere Geschichte. Wir müssen uns etwas vor Augen halten. Südtirol exportiert in die USA in etwa waren im Wert von 500 Millionen Euro. Das sind 7% unserer Exporte. 7% ist natürlich der drittwichtigste Exportmarkt, aber das sind 7% unserer Exporte. Wenn wir bedenken, dass wir eine Exportquote von 23% haben, also 23% unseres Bruttoinlandsprodukts werden exportiert, wenn wir von 23% die 7%, die in die USA gehen, hernehmen, dann bleiben 1,5%, mit denen sich sozusagen das USA-Geschäft auswirkt. Das ist jetzt natürlich total vereinfacht, aber ich denke, es hilft zu relativieren. Einige Unternehmen werden leiden, einige Unternehmen werden auch betroffen sein von den Zöllen. Und auch dort, das ist dann die nächste Sache, wird man sehen, sind diese Produkte auch mit dem Zollaufschlag immer noch unverzichtbar, dass die Amerikaner diese kaufen müssen, weil sie gar nicht anders können, oder können sie durch amerikanische Produkte ersetzt werden. Also man sieht schon, das ist so hochkomplex, die Wechselwirkungen. Deswegen fällt es so schwer zu sagen, wie sich auf einzelne Unternehmen die Zölle am Ende auswirken werden.
Nun hat das Unternehmen Lorca am vergangenen Samstag auf Reis Südtirol bereits angekündigt, vorsichtig angekündigt, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, ein Werk in den USA zu eröffnen. Macht denn so etwas Sinn?
Lorca ist nicht das einzige Unternehmen, die darüber nachdenkt. Deswegen, das sind sicher nicht Kurzschlusshandlungen oder Überlegungen. Man muss bedenken, dass das nicht von heute auf morgen geht. Man stampft ein Werk nicht von heute auf morgen aus dem Boden, denn man braucht dazu eine Immobilie und man braucht dazu vor allem fähige Mitarbeitende. Und die muss man in den USA ja erstmal finden, wahrscheinlich sogar ausbilden. Aber sicher, dass die Unternehmen darüber nachdenken, hat sicher einen Grund. Und dann wird man auch hier wieder sehen müssen, wenn man dann in den USA produziert, kann man dann die Rohstoffe günstig aus den USA beziehen oder muss man da die dann wieder aus dem Ausland importieren und dann ist wieder ein Zoll drauf, also man produziert dann im Grunde wieder teurer. Mhm. Wie gesagt, sehr, sehr, sehr kompliziert. Und wenn Trump jetzt meint, super, jetzt bringt er die ganzen Produktionsbetriebe in die USA, dann haben die Leute Arbeit und hohe Löhne. Also diese vereinfachende Sicht, da braucht man schon viel Fantasie und die seines US-Präsidenten wirklich nicht würdig.
Könntest du dir vorstellen, dass viele europäische Unternehmen und damit auch Südtiroler Unternehmen in Zukunft nicht mehr mit den USA Geschäfte machen, sondern mit China?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Könnte vorstellbar sein, wobei man da wieder von Produkt zu Produkt wahrscheinlich unterscheiden muss. Jetzt nehmen wir mal Beispiel Schneekanonen. Wenn man bisher auf dem amerikanischen Markt viele Schneekanonen verkauft hat, dann wird man diesen Markt nicht ersetzen können, automatisch mit China, denke ich mal, vielleicht mit anderen Produkten schon. Dann stellt sich wieder die Frage, brauchen die Amis die Schneekanone unbedingt? Ist sie unersetzlich, weil sie technisch besser ist oder weil es nichts Vergleichbares in den USA gibt? Dann werde ich auch weiterhin dorthin verkaufen. Oder werden Investitionen durch die Unsicherheit zurückgestellt, dann werde ich keine Schneekanonen mehr verkaufen. Ich denke nicht, dass der amerikanische Markt, der ein großer ist, eins zu eins durch andere Länder ersetzt werden kann. Aber sehr wohl, wir haben in Südtirol und in Europa großes Potenzial, in anderen Ländern noch Produkte zu exportieren.
Mhm. Ich möchte mit dir, lieber Christian, jetzt noch ein Thema ansprechen. Die SWZ, die veröffentlicht ja Anfang August jeweils die 50 umsatzstärksten Unternehmen. Wir mit dem Südtirol-Panorama folgen dann Anfang Oktober mit den Top 300. Wie schätzt du denn die Lage der heimischen Wirtschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr ein, also im Jahr 2024?
Ja, also man kann fast nicht anders, als sie gut einzuschätzen. Und dann ist es immer von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, von Branche zu Branche. Es wird Unternehmen geben, denen geht es nicht so gut, die sind in Krise, zum Teil wegen des Marktes, zum Teil aus Eigenverschulden. Aber insgesamt geht es der Südtiroler Wirtschaft gut. Ich würde sagen, sehr gut. Man muss ja nur auf die Straße gehen und schauen. Wir haben Vollbeschäftigung. Die Unternehmen suchen händeringend nach Mitarbeitenden, wärmen sich zum Teil die Leute auch gegenseitig ab. Also wir haben zu viel Arbeit für zu wenige Arbeitskräfte. Und das sagt im Grunde ja schon vieles aus über Südtirols Wirtschaft. Also es geht ihr gut, sie brummt, würde ich sagen. Und wenn man jetzt sagt, ja, Südtirols Wirtschaft ist 24 nicht mehr ganz so stark gewachsen wie zuvor, dann stelle ich mir manchmal die Frage, ja, vielleicht ist gerade dieser Fachkräftemangel eine Bremse, die uns nicht mehr stärker wachsen lässt. Denn wenn ich die Leute nicht habe, um Aufträge abzuarbeiten, dann brauche ich den Auftrag auch nicht anzunehmen. Ist vereinfachend jetzt, aber das ist möglicherweise auch ein Grund, der da reinspielt.
Abschließend stelle ich mir die Frage, es gibt ja, oder seit Ausbruch der Pandemie, türmen sich vor Südtirols Wirtschaft ja wahre Monsterwellen auf. Denken wir nur an die Rohstoffengpässe, an die Mangelwirtschaft, an den Krieg in der Ukraine, an die Krise im Nahen Osten, an die horrend hohen Preise für Strom und Gas, die steigende Inflation, Zinsexplosion, die schwächelnde deutsche Konjunktur, die Automobilbranche, die plötzlich in der Krise steckt. Und jetzt kommen auch noch die US-Zölle. Woher nehmen die Südtiroler Unternehmen die Kraft, trotz allem nach wie vor so gut zu performen?
Ich denke, da gibt es mehrere Gründe. Einmal haben wir für einige Unternehmen einen starken Binnenmarkt. Also Südtirol ist ein starker Markt. Vollbeschäftigung bedeutet, dass viele Menschen etwas kaufen können, auch wenn die Löhne, das wissen wir ja, teilweise hinterherhinken. Aber zumindest, wenn viele Menschen arbeiten, dann ist mehr Geld da, das man ausgeben kann auf dem Binnenmarkt. Dazu kommt der Tourismus. Wir sind nun mal ein begehrtes Land, in das man gerne in den Urlaub kommt. Dazu kommt, dass Reisen ein Wachstumsmarkt ist. Und so gibt es viele Gründe, dass Südtirols Wirtschaft so erfolgreich ist und die Unternehmen. Und dann gibt es aus meiner Sicht, das ist jetzt nicht wissenschaftlich erwiesen, aber ich denke, die Einschätzung täuscht mich nicht, die Südtirolerinnen und Südtiroler, Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch die Mitarbeitenden sind fleißig, sind leistungsbereit. Ich glaube, wir haben da schon eine Leistungsbereitschaft, die möglicherweise andere nicht so haben. Vielleicht rührt das aus unserer Vergangenheit her, weil wir im Bergland immer hart arbeiten mussten. Wie gesagt, das ist nicht wissenschaftlich, aber sind einfach so Interpretationen. Und man hört das immer wieder, auch von Unternehmen, die international tätig sind. Die Südtirolerinnen und Südtiroler sind überdurchschnittlich fleißig. Und ich denke schon, dass wir uns da irgendwo selber helfen. Das ist ein klitzekleiner Grund zu den anderen dazu.
Also der Fleiß der Südtiroler Unternehmen, der am Ende den Unterschied macht. Christian, ich danke dir vielmals für deine Einschätzungen, wie sich denn die US-Zölle auf die Südtiroler Unternehmen auswirken werden, aber auch, wie sich denn die heimische Wirtschaft trotz dieser wirklich großen Herausforderungen immer wieder so gut schlägt. Ich danke dir vielmals, dass du heute hier warst.
Ich danke und ich schließe gerne mit dem Satz, dass ich zuversichtlich bin.
Das war Christian Pfeiffer, der Chefredakteur der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Und passend dazu lesen Sie in der aktuellen FF die aktuellen Zahlen zu den Importen und Exporten der heimischen Unternehmen. Was lesen Sie noch in der aktuellen Ausgabe? Auf dem Cover ein altbekanntes Bild. Ein Bild, das uns allen bekannt vorkommt. Und zwar das Bild einer Schutzmaske mit dem Titel »Der Virus ist noch unter uns«. 5 Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie zieht Alexandra Aschbacher eine Bilanz. Was haben wir aus der Pandemie gelernt? Wie kann die Aufbereitung gelingen? Wie können wir uns wieder versöhnen? Und vor allem, wie gut oder wie schlecht sind wir auf kommende Pandemien vorbereitet? Zu Wort kommt unter anderem Marc Kaufmann, der ehemalige Leiter der Covid-19 Taskforce. Er meint in der aktuellen FF-Titelgeschichte, wir hatten zu wenig Intensivbetten, zu wenig Personal, zu wenig Schutzausrüstung. Kurzum, zu wenig von allem. Die Ausgangslage in Südtirol war nicht nur schlecht, sie war katastrophal. Heute sei man, so Kaufmann, zumindest vom medizinischen her, viel besser aufgestellt. Dann werfen wir in der aktuellen FF erneut einen Blick auf die Gemeinderatswahlen am 4. Mai. Alexander van Gerven beleuchtet dieses Mal die Gemeinde Kaltern. Dort dürfte es besonders spannend werden, denn dort ist einiges möglich. Von einem neuen Stil über die Palastrevolte bis hin zum Rechtsruck. Ja, und Silke Hinterwaldner nimmt die Einheitslisten ins Visier, wie etwa jene in Gais, wo die Wählerinnen und Wähler jenen die Stimme geben, die sie für besonders geeignet halten, ohne sich für eine Partei entscheiden zu müssen. Wie gut aber kann eine solche Einheitsliste funktionieren? Dafür hat sich Hinterwaldner unter anderem die Gemeinde St. Lorenzen angesehen, wo vor 5 Jahren die SVP und die Bürgerliste gemeinsam angetreten sind. Ja, und Karl Hinterwaldner, der hat ein Interview mit dem Busunternehmer Markus Silbernagel geführt. Für 3 Jahre stand er als Angeklagter vor Gericht. Wie er diese Zeit erlebt hat, was er daraus gelernt hat und was er kritisiert, das lesen Sie in der aktuellen FF. Und abschließend darf ich jetzt noch auf unsere weiteren Podcast-Formate hier auf diesem Kanal verweisen. Unter anderem auf den Polit-Talk aus der Blase mit Alexandra Aschbacher, wo zuletzt die Gardertaler Gemeinderätin Elide Musner-Pizzinini zu Gast war. Und auf die Joko-Show, wo Gianluca Iocolano zuletzt der Sterzinger DJin Ena noch nie Gesagtes entlockt hat. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist der FEF-Tag. Machen Sie es gut!